Ja, Herr, wir danken dir, dass du da bist heute Morgen, dass dein Herzschlag ist, irgendwie uns zu begegnen. Gott, danke, dass du gut drauf bist, dass du ein fröhlicher Gott bist, dass du ein Gott bist, der Freude hat. Herr, dass du der sein willst, der die Fülle für unser Leben ist. Du willst alles für uns sein. Herr, ich danke, dass du heute Morgen, dass wir Grund haben, wirklich voller Zuversicht zu sein, voller guten Mutes zu sein, weil der Gott, mit dem wir leben, der Gott, dem wir dienen, der Gott, der uns erlöst hat, du bist ein guter Gott, du bist ein herrlicher Gott, du bist ein Gott, was Oliver gesagt hat, der Gedanken über uns hat, die nur gut sind, Herr. Herr, du bist der Gott aller Hoffnung, du bist der Gott allen Trostes, du bist der Gott, der Auswege hat, der Wege hat, die unser Fuß gehen kann, Herr. Herr, du sagst in Jeremia, dass deine Gedanken für uns, die sollen Frieden und Zukunft bringen. Herr, du kanntest uns vor Grundlegung der Welt. Du hattest viele, viele, viele Jahre Zeit, über uns nachzudenken. Und du bist zu dem Schluss gekommen, dass du uns toll findest, dass du uns gut findest, Herr. Und du hast dir Gedanken gemacht für unser Leben und es sind gute Gedanken. Und ich bete, dass heute Morgen ein Gottesdienst wird, wo in unser Herz tief reingeschrieben wird, dass der Gott, dem wir dienen, der ist begeistert von uns. Der liebt uns und seine Gedanken für unser Leben, die sind einfach gut für jeden Lebensbereich. Herr, ich danke dir, dass deine Freude alle Trauer wegnimmt, dass deine Freude alle Hoffnungslosigkeit wegnimmt, dass deine Hoffnung einfach Blockaden und Nebel und Engen wegnimmt. Herr, wir sagen, komm heute Morgen, Heiliger Geist, und teile einfach deine Freude aus. Herr, ich bete, dass du in unsere Herzen was reinsetzt, was uns tief flutet mit dir. Herr, dass du was impartierst von dir, was wir brauchen, Herr. Herr, beweg dich in unserer Mitte. Dir gehört dieser Gottesdienst. Sprich zu uns, lass uns hören, was du uns zu sagen hast. Und danke, dass du gut bist. Und hey, lass uns doch Gott einfach wirklich einen Applaus geben, weil Gott gut ist. Einfach Gott die Ehre geben. Einfach sagen, Gott, lass uns ein bisschen lebendig machen. Yeah. Gott, du bist gut und dafür danken wir dir. Amen. Nimm Platz, macht Ohren und Herzen auf. Mir gefällt es sehr gut. Eine Gemeinde, ich erzähle öfters davon, die mich begeistert ist, eine Gemeinde in Kalifornien, in Redding, Bethel Church, und der Pastor dort heißt Bill Johnson, und er sagt immer, God is in a good mood. Was so viel heißt wie, Gott hat gute Laune heute Morgen, Gott ist gut drauf, Gott ist fröhlich hier zu sein, Gott ist froh, dass du heute Morgen hier bist, und Gott will uns mit seiner Freude anstecken, nicht nur heute Morgen im Gottesdienst, vielen Dank, sondern Gott hat für uns wirklich ein Leben, was gut ist, was das Charakteristikum, er sagt, das Leben mit Gott, das Reich Gottes, ist nicht Essen und Trinken, sondern es ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist, was Gott für uns hat. Freude mit dem Heiligen Geist, Freude. Unser Leben mit Gott soll gekennzeichnet sein von Freude. Nicht von Ernsthaftigkeit, von lauter bedrückenden Dingen, sondern eigentlich sollen die Leute denken, sollen deine Fröhlichkeit sehen, sollen dein Lebensglück sehen und einfach wissen, du musst wahrscheinlich Gott kennen, so gut wie du drauf bist. Das heißt nicht, dass wir keinen herausfordernden Tag mal haben, aber in uns soll einfach was fröhlich sein. Also ich muss euch echt das sagen, ich habe eine Phase hinter mir, die letzten 3 Wochen, die sind echt zum Teil herausfordernd, aber hier drin ist einfach was, was brodelt und das ist fröhlich. Und das hat nichts damit zu tun, dass alles ganz leicht ist oder alles easy ist, aber ich merke, wenn Gott bei dir ist und wenn du Gottes Gegenwart erlebst in deinem Leben, ey, dann hast du allen Grund, um fröhlich zu sein. Amen? Hey, ich will euch überzeugen. Was sagt ihr dazu? Wollen wir das? Okay. Ausgießung des Geistes. Wir sind ja in dieser Serie Erleben. Wir wollen den Heiligen Geist erleben. Wir wollen mehr von Gott haben. Und wir haben darüber gesprochen, dass der Heilige Geist ist der Teil von Gott, der mit dir und mit mir Gemeinschaft haben möchte, der mit uns zusammen sein möchte. 2. Korinther 13,13, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wir haben darüber gesprochen, dass der Heilige Geist eine Person ist, der einen Willen hat, der einen Verstand hat, der Emotionen hat, der Gefühle hat. Der Heilige Geist hat viel Freude, der Heilige Geist hat viel Zuversicht, der Heilige Geist hat viel Hoffnung und der Heilige Geist ist eine reale Person, der mit dir Gemeinschaft haben möchte, der dich mit dir abhängen möchte, den du erleben sollst, den du kennen sollst und der real da sein soll in deinem Leben. Und die Ausgießung von Gottes Geist ist die Erfüllung von Gottes Traum. Das hört sich irgendwie so hochtrabend an, Ausgießung des Geistes. Ich habe mir gedacht, wir schauen uns noch mal ein paar Verse an, die wir uns schon mal angeschaut haben, dass wir diesen Herzschlag verstehen. Es geht mir, dass wir hören, was auf Gottes Herz ist. Und dazu gehen wir noch mal in Johannes 14. Als Jesus seinen Jüngern erklärt, dass er den Heiligen Geist aussenden wird, dass der Heilige Geist kommen wird. Und da heißt es in Vers 16, Johannes 14, 16. Und Jesus sagt zu ihnen, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Hey, ich lasse euch nicht alleine zurück. Ich komme zu euch. Und es bewegt mich. Vor zwei Wochen habe ich es in der Predigt erzählt, diese Allianz. Jesus war mit den Jüngern 3 Jahre unterwegs. Aber stellt euch das mal vor, wenn euch das Leben von Jesus anschaut, egal wo er hingegangen ist, der Heilige Geist war mit ihm unterwegs. Er wusste, in welche Stadt er gehen muss, zu welchem Zeitpunkt. Er wusste, wo der Raum vorbereitet ist für das Pfingst, als die Passa gefeiert haben. Er wusste, wo der Esel ist, auf dem er in die Stadt einreiten soll. Also sein ganzes Leben war voll von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Er hat Gottes Geist erlebt, tagtäglich. Er war in dieser Gemeinschaft mit Gott und er hat diese Sicherheit, die Jesus hatte, die hat er den Jüngern weitergegeben. Die Jünger haben 3 Jahre erlebt, wie es ist, wenn der allmächtige Gott, wenn Gott an deiner Seite ist und Tag für Tag mit dir durch Situation, durch Herausforderung geht und ganz nah dran ist. Dieses Gefühl, dass wenn sie eine Frage hatten, wenn sie was nicht wussten, wenn ihnen was unklar war, dass sie sich einfach zu Jesus wenden konnte und Jesus hatte die Antwort. Jesus ist ihnen begegnet. Jesus ist auf sie eingegangen und er wusste, was sie brauchen. Dieses Gefühl ist, was sie 3 Jahre kennengelernt haben. Hey, es ist alles in Ordnung. Kennt ihr dieses Gefühl, hey, es ist alles in Butter, alles gut, weil Gott ist wirklich da. Dieses Gefühl haben die Jünger 3 Jahre lang erlebt. Sie haben sich auf ihn eingelassen und dann haben sie einfach erlebt, ey, wenn er da ist, ja, da gibt's schon ein oder andere Herausforderung, da gibt's Abenteuer, dann wollen sie uns mal steinigen, dann verfolgen uns die religiöse Elite. Aber das Lebensgefühl war eine tiefe Geborgenheit in Gott. Und als Jesus ihnen erklärt, dass er weggehen wird, da sagt er, hey, ich sage euch was, ich bitte den Vater. Jesus sagt, mein Herzenswunsch für euch ist, dass ihr nicht alleine zurückbleibt. Was mir wichtig ist für euch, ist, dass ihr das, was ihr erlebt habt die letzten 3 Jahre, dass ihr dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl nicht verliert. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch einen anderen Beistand gibt. Ich gehe fort, aber ich werde den Vater bitten, dass er den Heiligen Geist sendet, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht kennt, den die Welt nicht sieht, aber der zu euch kommt und der bei euch sein möchte in Ewigkeit. Das heißt sogar in Vers 17, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Es sind diese Stellen, wo ihr sagt, hey, es ist nützlich, dass ich weggehe. Ihr habt erlebt, dass Gott mit euch gegangen ist, 3 Jahre an eurer Seite war, mit jedem Rat, den ihr gebraucht habt, mit Geborgenheit, mit seiner Liebe, mit seiner Güte, mit seinem Humor. Ich glaube, die ganzen Jesus-Verfilmungen zeigen nicht, wie Jesus drauf war. Der ist immer komisch. Aber ich glaube, der war total lustig. Also wenn Gott die Quelle von Freude ist, ich glaube, Gott hatte viel mehr Humor, als wir uns vorstellen konnten. Das Leben mit ihm war begeisternd. Du wolltest mit ihm abhängen. Und er sagt, hey, das, was ihr jetzt kennengelernt habt, 3 Jahre, war nicht, naja, jetzt habt ihr mal gekostet und jetzt gehe ich. Und eines Tages, wenn ihr dann mal vielleicht in die Ewigkeit übergeht, wenn euer Leben vorbei ist, dann erlebt ihr das wieder. Sondern er sagt, hey, ich gehe weg und ich werde den Vater bitten, dass gleich der Heilige Geist zu euch kommt, dass dieses Lebensgefühl weitergeht. Und hey, es wird sogar noch ein Schritt intensiver sein. Ihr habt erlebt, dass ich an eurer Seite bin. Ihr habt erlebt, dass ich 3 Jahre an eurer Seite gehe. Aber ihr sollt erleben, dass der Heilige Geist kommt und er wird sogar in euch sein. Hey, Gott wird zu euch kommen, aber nicht nur an eurer Seite. Er wird in euch kommen. Er wird euch erfüllen mit sich selber, mit seiner Liebe, mit seiner Fürsorge, mit seiner Gegenwart. Das ist, was er hier sagt. Und es ist ihm ein Herzensanliegen, dass die Jünger das wissen und das erleben. In Apostelgeschichte 1, 4 und 5. Jesus ist jetzt mittlerweile gestorben, er ist auferstanden und er hat sich den Jüngern über 40 Tage gezeigt und hat ihnen Dinge über das Reich Gottes erklärt. Und jetzt ist es kurz davor, dass er in den Himmel, also er ist zurückgegangen in den Himmel, er ist zurückgegangen zu Gott. Und das Letzte, was er sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 4 ist folgendes. Als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, also den Jüngern, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat euch mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Er sagt, hey, ich gehe jetzt, aber geht nicht fort von diesem Ort. geht nicht fort von Jerusalem, bis ihr die Verheißung, das Versprechen, was ich euch gegeben habe, empfangen habt, nämlich, dass der Geist Gottes zu euch gekommen ist, dass diese Geborgenheit, die ihr erlebt habt, dass ihr diese Sicherheit, die ihr erlebt habt mit mir, dass die wieder zu euch gekommen ist. Hey, ich lasse euch nicht allein zurück. Das Leben ist nicht gedacht, dass du alleine es meisterst. Wenn du ein Lebensgefühl hast, wenn dein Lebensgefühl ist, ich bin alleine, ich muss mit diesem Leben selber klarkommen, oder zumindest, ja, Gott ist schon da, aber so im Alltag, ich muss selber durchkommen, ich muss selber wissen, was richtig ist, ich muss selber die richtigen Entscheidungen treffen, ich muss selber meine Ehe auf die Reihe kriegen, ich muss selber herausfinden, wie ich meine Kinder richtig erziehe, ich muss selber herausfinden, wie ich ein Business aufbaue, ich muss selber herausfinden, wie ich eine soziale Arbeit aufziehe, all die normalen Herausforderungen, wenn du das Gefühl hast, ich muss selber in der Schule klarkommen, ich muss selber gucken, dass ich Freunde finde, ich muss selber dieses, ich muss selber jenes, wenn das dein Lebensgefühl ist, dann ist es genau das Gegenteil von dem Lebensgefühl, was Gott eigentlich für dich vorgesehen hat. Das Lebensgefühl, was Gott für dich hat, ist, dass du nicht alleine bist, dass du nicht allein auf weiter Flur bist und dass du nicht allein durchkommen musst und dass du es nicht allein schaffen musst und dass du nicht selbst die Herausforderungen meistern sollst, sondern dass du jemanden an deiner Seite haben sollst, der absolut gut ist, der voller Freude ist, voller Weisheit, voller Willigkeit, voller Barmherzigkeit, der dir raten will und der da sein möchte, den du erleben sollst, den du kennen sollst, den du hören sollst, den du wahrnehmen sollst, den du erkennen sollst. Du sollst wissen, wie er spricht. Du sollst seine Stimme kennen. Du sollst wissen, wenn er dir einen Impuls gibt. Du sollst ihn kennen, wie man seinen besten Freund kennt. Das ist das Lebenskonzept, was Gott für Menschen hatte. Christ sein bedeutet nicht, irgendwann mal Ja gesagt haben zu Gott, zu glauben, dass er am Kreuz für uns gestorben ist und auferstanden ist und dass wir dann eines Tages ewiges Leben haben, dass wir nicht verloren gehen, sondern in den Himmel kommen, sondern Christ sein ist, dass wir hier auf Erden unser Leben in innigster Gemeinschaft mit Gott leben. Wir sollen nicht allein unterwegs sein. Hey, aber wenn man sich unterhält, wenn man in sein eigenes Leben guckt, wenn man in der Gemeinde mit Leuten redet, dieses Gefühl, dass Leute das Gefühl haben, sie sind eigentlich allein unterwegs, diesem Gefühl begegnest du überall. Ich höre das so oft, dass Leute das Gefühl haben, Gott sei nicht da oder nicht nah oder nicht greifbar oder nicht spürbar oder nicht konkret genug. Und es ist total wichtig, dass wir wissen, hey, wenn wir uns so fühlen, lass uns anschauen, ist das Gottes Konzept? Hat er sich das so gedacht? Oder hat er sich's anders gedacht? Weil wenn er sich's anders gedacht hat, dann können wir uns darauf einlassen. Weil wenn wir glauben, okay, vielleicht soll's so sein, dann haben wir gar keine Erwartung, dass sich das ändert. Oder haben wir gar keine Hoffnung, dass sich das ändert. In diesen Stellen sehen wir, dass er sagt, wartet in der Stadt, bis das Versprechen auf euch kommt, was ich euch gegeben habe. Ich gehe fort, aber ich komme zu euch. Ich werde euch nicht allein lassen. Hey, ich lasse euch nicht allein. Wartet, ich komme. Und dann in Apostelgeschichte 2, ich starte in 32, Petrus predigt nun, der Heilige Geist ist gerade ausgegossen worden, also der Geist Gottes kommt auf die Gemeinde, der Geist Gottes kommt auf die Versammlung dort. Und dann in Vers 32 erklärt Petrus, was jetzt passiert ist. Und er sagt, diesen Jesus hat Gott, also den sie gekreuzigt haben, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Vers 33, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen. Jesus ist gestorben, der Vater hat ihn auferweckt, hat ihn erhoben in den Himmel und gibt ihm im Himmel die Verheißung des Heiligen Geistes. Was er in Johannes 14 gebetet hat, Vater, ich bitte dich, dass du sie nicht alleine lässt. Ich bitte dich, Vater, dass du ihnen den Heiligen Geist gibst, den Geist der Wahrheit, den Beistand. Hier lesen wir in Apostelgeschichte 2, dass der Vater ihm diese Verheißung gegeben hat. Er hat gesagt, okay, du verfügst über den Heiligen Geist. Und was Jesus macht, ist, er gießt den Geist Gottes aus. Er gießt, ich gehe fort von euch und ich komme zu euch. Er gießt Gott aus. Und was erleben die Gläubigen ganz am Anfang, nachdem Jesus weggeht? Dass Gott zu ihnen kommt. Der Heilige Geist ist Gott mit uns. Er ist der Beistand, er ist der, der ganz nah an uns dran sein möchte. Und Jesus ist das Erste, was er macht. Kaum in den Himmel erhoben. Das Wichtigste, was auf seinem Herzen ist, ist, dass seine Jünger den Heiligen Geist erleben. Dass er ausgegossen wird. Und wir haben dieses Wort Ausgießung so gebrandmarkt für spezielle Zeiten in der Kirchengeschichte. Wenn Gott sich mal mächtig bewegt. Also man lebt Gemeinde, so business as usual. Und dann alle 5,5 Jahre oder alle 10 Jahre an kleinen Ecken, mal in Toronto, mal im schönen Florida, vielleicht mal in Afrika und in Indien, gießt dann Gottes Geist sich mal kurz aus und dann gibt's ein paar Wunder und dann gibt's ein paar spektakuläre Sachen und nach einigen Monaten ebbt das Ganze dann wieder ab. Das ist, was wir oft mit diesem Begriff Ausgießung von Gottes Geist assoziieren. Aber wenn wir uns das Original anschauen, was es eigentlich bedeutet hat, dann war es der Herzschlag Gottes, den Gott für jeden seiner Kinder hatte. Wir können nach diesen Versen eigentlich gar nicht ohne das leben. Wir können gar nicht leben ohne die Realität, dass wir erleben, dass Gott zu uns kommt und dass Gott nahe ist und dass Gott da ist und dass Gott für uns und mit uns im Alltag unterwegs ist. Das ist nichts, was irgendwann mal passieren soll, sondern wir sollen das immer wieder erleben. Gott ist da, seine Gegenwart ist da, der Heilige Geist ist da. Er ist in meinem Leben gegenwärtig, konkret. Wir haben darüber gesprochen, Gemeinschaft. Er will, dass du ihn kennst als Freund, als seine Stimme, wie er spricht, was er möchte. In Ezekiel 39, 29, da heißt es, ich werde meinen Geist ausgießen und damit mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen. Das heißt, wenn Gott sich ausgießt, wenn sein Geist kommt, dann sehen wir sein Angesicht. Dann sehen wir, wie Gott ist. Dann kommt Offenbarung, dann erleben wir mehr von Gott. Dann offenbart uns Gott noch tiefer, wie er ist. Nicht in unserem Kopf nur, sondern tief in unser Herz hinein. Das ist, was Gott möchte. Was wir erlebt haben, viele von uns, wir erleben den Heiligen Geist. Wir erleben, dass der Heilige Geist da ist. Aber auch hier bei den Aposteln lesen wir ein paar Kapitel später, nach Pfingsten, da beten sie wieder, Herr, füll uns mit deinem Geist. Und dann wird der Heilige Geist wieder ausgegossen. Das ist in Kapitel 4, glaube ich. Genau, in Kapitel 4. Da heißt es in Vers 31, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also schon wieder, sie waren mit dem Heiligen Geist erfüllt, und 2 Kapitel später sagen sie wieder, Gott, füll uns neu mit deiner Gegenwart. Wir brauchen das, dass du da bist, dass wir deine Gegenwart erleben, dass wir spüren, dass du da bist. Ein Leben mit dem Heiligen Geist, das Leben, was Jesus uns vorgelebt hat. Ich gebe jetzt kurz ein paar Eckpunkte. Nehmt mal diese Punkte mit, damit wir das dann zusammenschnüren können. Eine kurze Erklärung. Also diese Folie ist, ich möchte eine kurze Sache erklären. Jesus, das Leben, was Jesus gelebt hat, ist ein Vorbild für uns, wie wir mit Gott leben können. Jesus hat uns nicht gezeigt, wie Gott auf Erden lebt. Also Jesus hat uns nicht gesagt, schau mal, ich als Gott, ich kann Wunder tun und ich höre Gott, ich weiß genau, in welche Stadt ich wann gehen soll, ich weiß genau, wo die Steuer ist, ich kann dieses und jenes Wunder tun, ich bin geschützt und kann durch eine Menge durchgehen, die mich verfolgt oder die mich angreifen will. Jesus hat uns nicht ein Leben vorgelebt als Gott, sondern Jesus hat uns ein Leben vorgelebt als Mensch, der mit dem Heiligen Geist lebt. Das ist in Philipper 2 heißt es, dass Jesus seine ganze Göttlichkeit abgelegt hat und er wurde wie ein Mensch gefunden. Also Jesus ist ganz Mensch geworden. Jesus war ein simpler Zimmermann aus einer simplen Stadt in Nazareth. Er war ganz normal wie du und ich. Ja, er war Gott, der Mensch geworden ist. Und weil er als Mensch perfekt war, weil er nicht gesündigt hat, hatte er Zugang zum Heiligen Geist. Aber das Besondere, was wir in Jesu Leben sehen, seine Führung, wie Gott ihn geführt hat, die Wunder, die er vollbracht hat, die außerordentlichen Ereignisse, die wir lesen in den Evangelien, die hat er nicht vollbracht, die hat er nicht erlebt, weil er Gott ist, sondern weil er ein Mensch war, der eine ganz innige Beziehung mit dem Heiligen Geist hatte. Wenn ihr nachlest im Lukas und in den anderen Evangelien, die ganzen Wunder, die ganze Übernatürlichkeit ging erst los, nachdem der Heilige Geist auf Jesus gekommen ist. Davor war Jesus ein Zimmermann aus Nazareth. Der wichtige Unterschied ist, weil Jesus ist Jesus und Jesus ist Gott und Jesus werden wir alle Ewigkeit anbeten. Also wir stehen nicht auf einer Ebene mit Jesus. Jesus ist Gott und wir sind nicht Gott. Aber der entscheidende Unterschied ist folgender. Jesus als Mensch hat nicht gesündigt und hatte deswegen vollen Zugang zum Heiligen Geist. Wir als Menschen sollen auch vollen Zugang zum Heiligen Geist haben. Aber wir haben ihn nicht, weil wir nicht gesündigt haben. Wir haben ihn, weil Jesus für uns am Kreuz bezahlt hat, was wir uns letzte Woche angehört haben, weil er gestorben ist für unsere Schuld und weil er auferstanden ist. Deswegen haben wir Zugang zu Gott. Habt ihr diesen Punkt? Jesus hat ein perfektes Leben gelebt. Deswegen hat er vollen Zugang zum Heiligen Geist. Dieses Leben im Heiligen Geist, was wir sehen bei Jesus, ist das, was das Leben von Jesus außerordentlich gemacht hat. Was wir lesen, wir sehen die Wunder, die Führungen, das Außergewöhnliche, die Geborgenheit, die er hatte, das Verständnis von der Schrift, die Kühnheit, die Stärke, die Entschiedenheit, die Kompromisslosigkeit. All das, was wir in Jesus sehen, hatte er, weil er Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hatte. Und diese Gemeinschaft hatte er, weil er perfekt war, weil ihn nichts von Gott getrennt hat. Wir als normale Menschen können auch dieses Leben in ein außergewöhnliches Leben leben. Ein Leben mit voller Wunder, ein Leben, wo wir geführt sind, ein Leben, wo wir Gott präzise hören, wo er uns präzise Anweisungen gibt, wo wir voll sind von seiner Kraft, wo wir gestärkt sind in Versuchungen, wenn der Feind uns versucht, wo wir eindeutig sind, wo wir kompromisslos sind und doch voller Liebe, voller Klarheit, voller Entschiedenheit. Aber wir können dieses Leben im Heiligen Geist nicht leben, weil wir perfekt sind, sondern weil Jesus uns diesen Weg gebahnt hat. Nachvollziehbar? Amen. Dankeschön. Das ist gut. Mit Feedback ist es viel leichter. Sprich, das Entscheidende ist, dass Jesus ein Leben im Heiligen Geist gelebt hat. Der simple Jesus aus der simplen Stadt Nazareth, sein Leben wurde spektakulär, als der Heilige Geist Teil seines Lebens geworden ist und intensiver Teil seines Lebens geworden ist. Das Gleiche lesen wir in der Apostelgeschichte. Petrus war ein simpler Petrus, ein simpler Fischer aus einer simplen Stadt am See Genezareth. Aber als der Heilige Geist in sein Leben gekommen ist, als er Beziehung mit dem Heiligen Geist angefangen hat zu leben, hört er plötzlich die Stimme, wie Gott zu ihm spricht, unten an der Tür sind Leute, die ich zu dir geschickt habe. Geh mit ihnen mit. Dann geht er mit, dann trifft er den Hauptmann Cornelius. Plötzlich wird er, predigt er, erzählt kurz, was Jesus getan hat in diesem Haus. Gottes Geist gießt sich aus, das ganze Haus bekehrt sich. Also die ganzen spektakulären Dinge, die wir in der Apostelgeschichte lesen, die Taten der Apostel, sind die Taten, die normale, einfache Menschen erlebt haben, weil sie eine Beziehung zum Heiligen Geist hatten. Das heißt, so ein normaler junger Mann, eine normale junge Dame wie du und ich, unser Leben ist nicht spektakulär. Wir sind simple Leute in einer simplen Stadt Berlin. Aber wenn der Heilige Geist in dein und in mein Leben kommt, wenn wir eine innige Beziehung mit dem Heiligen Geist beginnen zu leben, dann erleben wir außergewöhnliche Dinge. Dann kommt das Abenteuer, dann kommt die Wunder, dann kommt die übernatürliche Komponente, dann kommen die Führungen, dann kommt der Schutz, dann kommen die Ereignisse, die nur Gott orchestrieren kann. Dann kommen diese Dinge, die wir hier lesen, wo wir denken, oh, das will ich auch erleben. Oh, ich möchte diese Dinge auch sehen in meinem Leben. Ich möchte erleben, wie Gott durch mich Kranke heilt. Ich möchte erleben, wie Gott zu mir spricht. Das ist der richtige Ort. Dort geh hin, dort geh nicht hin. Das ist das Nächste, was du tun sollst. Diese ganz persönliche, innige Beziehung mit dem Heiligen Geist. Noch einmal, das Besondere am Leben von Jesus. Er hat das, was er erlebt hat, nicht als Gott erlebt, sondern als Mensch, der eine innige Beziehung mit dem Heiligen Geist hatte. Das heißt, du, genau du bist qualifiziert, genau so ein Leben zu leben, wenn du so eine Beziehung mit dem Heiligen Geist leben möchtest. Du bist qualifiziert, weil er einen lebendigen Weg gemacht hat, durch sein Blut, durch sein Fleisch, durch seinen Tod, dass du diese Beziehung, diese enge Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Wenn du diese Gemeinschaft hast, dann können wir ein Leben leben, wie wir es in der Bibel lesen. Hey, die Bibel hat uns Gott nicht gegeben, dass wir staunen und denken, wow, das war ja spannend damals und heute ist irgendwie Christsein eher so ein bisschen gemäßigt und dezent und unspektakulär. Überhaupt nicht. Gott hat uns das gegeben, dass uns das Wasser im Mund zusammenläuft. Dass wir denken, oh, das möchte ich auch. Amen. Ich zitiere mal nochmal Bill Johnson. Der hat letztens erzählt von Amy Semple McPherson. Das war eine Erweckungspredigerin in den Vereinigten Staaten, Anfang des Jahrhunderts, glaube ich. Und wenn die in eine Stadt gekommen ist und ihren Heilungsdienst, also die hat einen Heilungsdienst, dann war dort kein Krankenhaus mehr voll. Andersrum gesagt, jedes Krankenhaus war leer. Und als er hat erzählt, wie sein Onkel war ein 90-jähriger alter Mann und der hat mit seinen Freunden erzählt von diesen alten Tagen, die haben das alles miterlebt, wie Gott sich da bewegt hat und sie haben gestaunt über diese Großtaten Gottes. Das ist wie wenn du die Bibel liest. Wir haben leider in Deutschland keine in der Form Erweckungsgeschichte. Wir haben leider keine Leute, wo wir einfach uns mit an den Tisch setzen könnten, die sagen, oh, wir haben, ey, wisst ihr, was vor 50 Jahren war? Krieg. Ja, und wir hören, was alles nicht gelaufen ist in unserem Land. Wir haben leider wenig Geschichten, wo Leute erzählen, ey, vor 50 Jahren, als Gott sich hier so bewegt hat, ey, ganze Städte, Gottesdienste, da war kein Krankenhaus mehr voll. Gott hat alle geheilt. Wir haben wenig von diesen Geschichten. Es gibt den einen oder anderen in Deutschland, aber wir brauchen diese Geschichten. Auf jeden Fall, als Bill Johnson hört, wie sein Onkel und die ganzen alten Herren sich darüber unterhalten, was ist die Antwort? Erzählt, was ist die Antwort? Was machst du, wenn du solche Geschichten hörst? Was machst du, wenn Gott dir anbietet, dass dieses Buch eine Realität in deinem Leben werden kann? Dass du so ein spektakuläres Leben, ein abenteuerliches Leben mit Gott leben kannst? Sagst du, ja, er weiß meine Adresse. Wenn er will, kann er vorbeikommen und mir so ein Leben geben. Hey, so funktioniert's bei Gott nicht. Der Gott, der Gold in den Felsen gemacht hat, damit die, die es wollen, es suchen, der hat auch sein Leben. Wir müssen dem nachjagen. Wir müssen Hunger haben. Gold hat er nicht einfach auf die Straße gepackt. Er hat Gold in Felsen gepackt. Und wer Gold will, muss graben, muss buddeln und muss dem nachjagen. Es hat Wert. Alles, was Wert hat, muss erobert werden. Dieses Leben, Gott schenkt es. Es ist umsonst. Jesus hat es umsonst am Kreuz erworben, aber er schmeißt es dir nicht nach. Er schmeißt es nicht wie Perlen vor die Säue, sondern er sagt, wer will das? Wer hat Hunger danach? Wer will das? Und es hat was mit deiner, das kann nicht ich entscheiden, das kann nicht jemand für mich entscheiden, das kann nur ich für mich entscheiden. Und es kann nur ich entscheiden, dass ich Hunger nach diesem Leben habe, dass ich sage, Gott, ich will dieses Leben. Zeig mir, was das bedeutet. Zeig mir, wie das konkret aussieht. Zeig mir, wie ich dieses Leben leben kann. Führ mich da hinein. Sag nicht, Gott, wenn du willst, kannst du vorbeikommen. Nein, such ihn. Jag ihm nach. Jag seinem Geist nach. Kommuniziere ihm, dass du das willst. Frag ihn, was das für dich bedeutet. Eigentlich wollte ich da gar nicht hin. Aber es ist wahr. Macht es in eurem Herzen. Lasst euch ergreifen von Gottes Geist. Das Erste, wenn wir uns ausstrecken nach diesem Leben und ausstrecken danach, dass Gottes Geist in dieser Form in unser Leben kommt, was der Heilige Geist macht, er kommuniziert dir und er will, dass du das weißt. Und ich habe das so oft gesagt, aber Leute, es muss in unser Herz hinein. Der Heilige Geist will sich ausgießen, der will kommen, der will, dass wir diese Abenteuer erleben, aber der will das nicht, dass du spektakuläre Dinge draußen erlebst oder mit anderen Menschen und dich innen wie tot fühlst. Bei Gott geht's immer von innen nach außen. Von innen ist ein Überfluss und der bricht raus aus dir. Es ist nicht, oh, ich laufe auf dem letzten, wie sagt man? Ja, auf dem Zahnfleisch, genau. Nicht auf dem letzten Zahnfleisch. Ich laufe auf dem Zahnfleisch und irgendwie jetzt möchte ich noch alles Mögliche mit Gott reißen. Nein, Gott füllt immer dich zuerst. Er füllt erst dich auf. Er will, dass du voll bist von diesen Realitäten und aus diesem Überfluss kommt es zustande. In Lukas 3, Vers 22. Das ist die Szene, wo der Heilige Geist in das Leben von Jesus kommt. Wohlgemerkt, in das Leben eines jüdischen Zimmermanns aus Nazareth. Ein jüdischer Junge aus Fleisch und Blut wie du und ich. Nicht auf Gott, nicht auf den Sohn Gottes Jesus, sondern auf den Mensch Jesus, der in Nazareth geboren ist. Der Sohn von Maria und Josef. Auf diesen Jesus kommt der Heilige Geist. Und das Erste, was passiert, wenn der Heilige Geist in ein Leben kommt, es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam, du bist mein geliebter Sohn und an dir habe ich Wohlgefallen. Das Erste, was der Heilige Geist macht, wenn er in dein Leben kommt, wenn er hineinbricht, ist, dass er dir kommuniziert, ich liebe dich. Wirklich, ich liebe dich von ganzem Herzen. Du bist mein Sohn. Dich habe ich erwählt. Dich habe ich gesucht. Für dich bin ich ans Kreuz gegangen. Im Römerbrief 5, Vers 5 heißt es, die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, es kann sein, dass du auch hier bist und noch nicht erlebt hast, dass der Heilige Geist in dein Leben gekommen ist. Dass du schon getauft bist im Wasser, aber dass du noch nicht erlebt hast, dass der Heilige Geist dich gefüllt hat. Dann kannst du mir gerne einen Hinweis geben oder in deiner Hauskirche, dann beten wir dafür, weil der Heilige Geist möchte in unser Leben kommen. Der möchte uns füllen mit seiner Liebe. Der möchte tief in uns was stillen. Hey, wir sind erfüllt, sagt Paulus. Er sagt, die Liebe Gottes. Er sagt nicht, ich habe das im Kopf verstanden, das Konzept. Er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Innerstes. Mein Innerstes ist voll von der Liebe, die Gott für mich hat. Ich weiß, dass Gott für mich ist. Tief in mein Herz hineingegossen. Römer 8, oder? Ja, 8, 15. Hey, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Wieder zur Furcht. Ihr habt nicht einen Geist empfangen. Das Lebenskonzept, was Gott für euch hat, ist nicht wieder ein Konzept von Furcht, von Alleinsein, von selber durchkommen. Irgendwie jetzt noch mit Gebet. Okay, jetzt bin ich Christ und ich bete halt, aber ich muss im Endeffekt doch selber durchkommen. Ihr habt nicht wieder einen Geist der Knechtschaft empfangen zur Furcht. Ihr habt einen Geist empfangen zur Kindschaft. Ihr habt einen Geist empfangen zur Sohnschaft, indem wir rufen, Abba, Vater. Das Wort Abba bedeutet Papi im Hebräischen. Papa. Das ist was Geborgenes, das drückt was Geborgenes aus. Papa, der Geist, den Gott uns gibt, den er ausgießt, den er sagt, den ihr unbedingt braucht, wo Jesus sagt, hey, ich werde den Vater bitten, dass er den Heiligen Geist ausgießt. Das ist ein Geist, der in uns ruft, aber Papa, du bist da, du bist mit mir. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Hör zu. Der Geist Gottes möchte nicht deinem Verstand als erstes bezeugen, dass du ein Kind Gottes bist, sondern deinem Geist. Deswegen ist es so wichtig, was wir letzte Woche gesagt haben in Anbetung, dass wir lernen, in Gottes Gegenwart zu gehen, durch Lob und Dank, durch Glauben, wirklich vor Gott zu stehen und dann lass Gott wirken, wenn seine Gegenwart da ist. Hey, er bezeugt deinem Geist, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt endlich, es ist gut, darüber zu meditieren. Es ist gut, heute rauszugehen und diese Bibelstelle zu nehmen und zu sagen, ey, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und das stimmt. Aber diese Meditation, die reicht nicht aus. Du brauchst Offenbarung. Der Geist Gottes muss es deinem Geist kommunizieren. Du musst in deinem Innersten hören, Gott, flute mich damit. Sag mir das. Ich nehme euch in der Geschichte kurz mit, im Johannes, wo wir dieses Prinzip einfach gut sehen. Und zwar in Johannes 4,13. Das ist die Samariterin, die am Brunnen sitzt. Die Jünger von Jesus gehen Essen holen, weil sie Hunger haben. Und Jesus weiß, jetzt ist es nicht dran, in die Stadt zu gehen und Essen zu holen. Jetzt ist es dran, weil er den Heiligen Geist kennt, an diesem Brunnen sitzen zu bleiben und diese Frau anzusprechen. Und sie unterhalten sich und sie reden über den Brunnen. Passt ja, also er hat ein gutes Thema gefunden. Es geht um Wasser. Und dann sagt er in Vers 13, Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser hier trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, von dem ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die gute Frau guckt ihn an, überlegt sich, naja, es wäre schon praktisch, wenn ich hier nicht jedes Mal Wasser schöpfen müsste, und sagt, schlau wie sie ist, in Vers 15, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht mehr dürstet und ich nicht immer hierher kommen muss, um zu schöpfen. Und das ist das Coole, wie Jesus drauf ist. Also er nimmt was Greifbares, die Frau denkt, es geht wirklich um Trinken. Also hey, cool, wenn du ein Wasser hast und ich nicht jedes Mal hierher laufen muss, das spart ja auch Zeit, dann muss ich nicht immer hier Wasser schöpfen. Es ist eh anstrengend, das dann alles zurückzubringen in Ort. Also wenn du willst, kannst du mir dieses Wasser geben. Sie hat den Punkt nicht ganz verstanden, von dem Jesus spricht. Und jetzt guck mal, jetzt könnt ihr ja diese Art, wie Jesus mit dieser Frau jetzt umgeht. Also er sagt nicht, nee, warte, du hast da was falsch verstanden. Er sagt, okay, warte, probieren wir es anders. Hol mal deinen Mann. Und du denkst dir, Jesus, wie hast du jetzt das Thema gewechselt? Wir sind gerade bei Wasser und nicht mehr dürsten. Und Jesus geht nicht drauf an und sagt, nee, hol mal deinen Mann. Und dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Und sagt er, ja, das stimmt. Du hattest 5 Männer und jetzt hast du wieder einen gerade und der ist auch nicht dein Mann. Und er sagt es nicht als jüdischer Gesetzesgelehrter, um sie zu verdammen, sondern es ist dieser Jesus, der Menschen erlöst. Lebt diese Frau in Sünde? Ja, bestimmt. Kommt Jesus mit dem Hammer und knallt ihr, dass das Sünde ist, was sie macht? Nee, er sagt, guck mal, du hast einen irren Durst in deinem Herzen. Alle 5 haben ihn nicht satt gemacht. Der 6., den du jetzt hast, der sättigt das auch nicht in dir. Und weißt du, der 7. wird es auch nicht satt machen. Das, was du suchst, findest du nicht auf dieser Welt. Das, was dieses Bedürfnis, was du versuchst zu stillen, diese Sehnsucht, die du in deinem Herzen hast, das Einzige, was das stillen wird, ist ein Wasser, was ich dir gebe. Das ist, was er zu der Frau sagt. Er sieht ihre Sehnsucht und er spricht von einem Durst, der gestillt werden muss. Und er zeigt ihr ganz liebevoll, was sie versucht, um ihren Durst zu stillen. Was ist dieses Wasser? In Johannes 7 ist die Parallelstelle dazu. Da heißt es, Johannes 7, 37, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Genau das gleiche Konzept. Trink von mir, damit du keinen Durst mehr hast. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Vers 39, dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das Wasser, was er der Frau geben möchte, das Wasser, was sie tief stillen wird, was ihre Sehnsucht stillen wird, was ihre Unruhe stillen wird, was ihre Einsamkeit stillen wird, ist der Geist, der noch nicht da war. Das Wasser, was er ihr anbietet, ist der Heilige Geist, der in ihr eine Quelle werden wird. Guck mal, wie perfekt dieses Prinzip ist. Er sagt, du trinkst einen Schluck Wasser und dann wirst du eine Quelle in dir haben. Und jedes Mal, wenn du Durst hast, hast du die Quelle schon in dir. Du hast was in dir, was permanent sprudelt und was dich sättigt und was die Punkte in dir satt macht. Das ist, was er der Frau verheißt. Das Wasser, was ich dir gebe, ist der Heilige Geist, der jetzt noch nicht da ist. Und in Jesaja 58, einfach das ist das Fantastische, was wir in der Bibel haben, wie die Schrift sich gegenseitig erklärt und deutet. Im Alten Testament, Jesaja 58, Vers 11, er spricht hier über den Herrn und dann sagt er, der Herr wird dich beständig leiten. Wer ist der uns leitet? Der Heilige Geist. Wer ist der Teil der Gottheit, der mit uns hier ist, der uns leitet, der uns Führung gibt, der uns Richtung gibt? Der Heilige Geist. Er wird dich beständig leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre. Was macht der Heilige Geist am allerliebsten? Er sättigt unsere Seele an Orten, wo sie dürr ist, wo sie durstig ist, wo sie ausgetrocknet ist, wo sie nicht satt ist. Und dann sagt er, er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Okay, wenn dieser Heilige Geist, der Herr, der dich leitet, der wird dich leiten und der wird deine Seele sättigen. Der wird die Orte der Dürre in dir so satt machen, so erfrischen, dass dein Innerstes ist wie ein bewässerter Garten. Das ist das Konzept, das Lebenskonzept, was Gott für uns hat. Und diese Frage, nach was wir dürsten, diese Grundbedürfnisse, und damit schließen wir das ab und kommen wir zum letzten Punkt, ist, wir alle Menschen, die Grundbedürfnisse, die wir alle haben, wir sehen uns alle nach Liebe. Wir sehen uns alle nach Anerkennung. Wir sehen uns alle nach Wert, nach Bestätigung, nach Selbstwert, dass wir bestätigt sind, wer wir sind, als Frauen, als Männer. Und eine Frau will was anderes hören als ein Mann. Ich will nicht hören, ach schön, bist du zärtlich oder was auch immer. Schön, bist du stark? Das stimmt. Okay, du auch nicht. Nein, das ist ja keine Klischees hier. Aber wir sind unterschiedlich. Aber wir haben alle die Bedürfnisse, was wir hören wollen. Nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wert, nach Sicherheit. Diese Bedürfnisse sind göttlich. Diese Bedürfnisse sind gut. Diese Bedürfnisse sind nicht falsch. Und diese Bedürfnisse müssen gesättigt werden. Das Problem ist, Gott ist derjenige, der diese Bedürfnisse in dir sättigen möchte. Versteh mich nicht falsch. Liebe. Gott möchte in mir sättigen. Ein tiefes Gefühl von, ich bin geliebt geben. Wenn ich erfüllt bin mit seiner Liebe, dann kann ich ganz leicht die Liebe annehmen von einer Partnerin, von meiner Frau. Aber sie ist nur on top. Sie ist wie das Sahnehäubchen. Sie ist nicht mein Lebenssinn. In ein großes Loch, wo ich Gefühl habe, ich bin so ungeliebt, dass sie mir dann kommuniziert, doch, doch, du bist geliebt und du bist wichtig. Sie wird niemals den Mangel in meinem Herzen ausfüllen können, der in meinem Herzen ist, den kann nur Gott erfüllen. Den Wert, nach dem du suchst, den wirst du niemals in einer erfolgreichen Buchhalterkarriere finden. Den wirst du niemals finden, weil du der beste Designer bist. Den wirst du niemals finden, weil du der bist, der am frühesten aufsteht und am meisten Gott sucht. Weil du der größte Faster aller Zeiten bist. Weil du die geistlichste Person bist. Weil du der beste Prediger bist. Weil du die schönste Hausfrau bist. Was auch immer du suchst, all diese Dinge, diese Bedürfnisse, die sind nicht falsch. Aber die Quellen, wo wir versuchen, uns zu sättigen, uns zu stillen, die werden niemals den Mangel in uns satt machen. Die gute Frau am Brunnen hat sich gesehnt nach dieser Stimme, die ihr sagt, du bist was ganz Besonderes. Du bist wertvoll. Du bist schön. Und sie hat es bei einem, zwei, drei, vier, fünf und jetzt beim sechsten Mann gesucht. Und es kam nie an. Und beim siebten wird es auch nicht ankommen. Und vielleicht hat sie sich vorgestellt, naja, es liegt an diesen sechs Chaoten. Aber wenn ich Nummer sieben, Prinz Charming, treffe, der so perfekt ist, und er es mir dann sagt, dann werde ich wissen, dass ich geliebt bin. Nein! Gibt es den perfekten Prinz Charming nicht? Auch die perfekte Prinzessin gibt's nicht, die das in dir kommuniziert. Sondern das, was wir hier suchen, das ist nicht zu finden in dieser Welt. Diese Dinge muss Gott in uns sättigen. Wenn diese Dinge satt sind, Gott ist für Beziehung. Es gibt jemanden, der dich da draußen liebt und der dir das kommuniziert. Freundschaften, Beziehungen, definitiv. Gott ist dafür, dass wir Erfolg haben. Gott ist dafür, uns zu Ehren zu bringen. Dass wir in unserem, egal ob das im Geschäft oder in den Dingen, die wir tun, Erfolg haben. Gott hat nichts gegen gut aussehen. Aber wenn diese Dinge, wenn wir aus diesen Dingen leben, um unseren Mangel, unsere Bedürfnisse zu stillen, dann bleiben wir auf der Strecke. All diese Dinge sind wie Wasser, wo wir trinken. Es macht nicht nur nicht satt, sondern es macht noch viel durstiger. Das ist das Problem. Dieses Wasser macht nicht nur nicht satt, sondern es ist sogar noch Salz drin. Und wenn du davon trinkst und denkst, okay, Karriere macht mich satt. Karriere gibt mir das Gefühl von wertvoll. Eine Beziehung gibt mir das Gefühl von Geborgenheit. Wenn sie mich liebt, fühle ich mich wertvoll, fühle ich mich sicher, fühle ich mich angenommen. All diese Dinge werden dich niemals sättigen, sondern nur durstiger hinterlassen. Was macht Gott in dieser Situation? Er klagt sie nicht an. Er zeigt dir aber sehr präzise auf, welches Bedürfnis sie hat in ihrem Herzen. Er zeigt dir diese Sehnsucht auf und er sagt dir, hey, ich und mein Geist, wir sind die Antwort für diese Sehnsucht in deinem Herzen. Ich möchte das in dir stillen. Ich möchte, dass du satt bist. Ich möchte, dass du weißt, dass du wertvoll bist, dass du geliebt bist, dass du geborgen bist, dass du sicher bist, dass du gewollt bist. Und wenn das in dir klar ist, ist all das andere, daran ist nichts falsch, aber es ist on top. Sonst werden es Götter. Sonst werden es die Dinge, die Gott in unserem Herzen haben möchte. Dann nehmen wir das Erfolg hier rein. Dann wird es mein Gott. Dann werde ich davon abhängig. Dann werde ich getrieben von dieser Sache. Dann kann es mich unterjochen. Dann kann es mich versklaven. Dann hat es das Recht, mich glücklich oder auch unglücklich zu machen. Gott will in meinem Leben Gott sein. Er will die Fülle in meinem Herzen sein. Und Amen. Wir schließen das mit diesen, kurzen Punkten damit ab, dass es in unser Herz hineinrutscht. Wenn du merkst, du hast diese Punkte bei dir, also Wolfhard Magis, damals in der Bibelschule, als wir in der Gemeinde auf dem Weg waren, hat mal gesagt, du kannst gebrochen sein, ohne zerbrochen zu sein. Wenn wir gebrochen sind an diesen Punkten und merken, ich habe hier wirklich einen Mangel, ich fühle mich nicht geliebt, ich fühle mich nicht wertvoll oder ich merke, da ist alles irgendwie schräg in mir. Solange du hier gebrochen bist, aber nicht zerbrochen, was meine ich mit zerbrochen? Solange du denkst, dass du die Lösung innerhalb von dir und den Dingen, die du tust oder tun kannst, findest, kannst du nicht das empfangen, was Gott dir geben möchte. Wenn du denkst, mit Karriere, indem sich mein Mann verändert oder meine Frau besser wird oder ich endlich meinen Mann oder meine Frau finde oder ich diesen Job habe oder jenen habe oder ich endlich Ruhm habe oder endlich die berühmte Sängerin bin oder endlich so und so aussehe oder endlich meine OP habe, dass meine Lippen etwas breiter sind oder die Klamotten oder was auch immer. Solange du denkst, in deinem Rahmen ist es dir möglich, das zu stillen, solange du gebrochen bist, aber nicht zerbrochen, solange du nicht weißt, dass das, was du suchst, außerhalb von dir ist, bist du wie besetzt. Es ist wie die Löcher, nenne ich mal, in deinem Herz, der Mangel ist besetzt mit Dingen. Da steht mein Erfolg, hier steht mein Aussehen, hier steht mein was auch immer. Wir müssen diese Dinge heraustun aus uns. Wir müssen, wie die Schrift es sagt, Punkt 2, umkehren und Buße tun. Und das Wort Buße bedeutet, ist nicht, wie sich es in der Kirchengeschichte eingeprägt hat, Wehklagen und Sack und Asche. Das mag Teil davon sein. Das Entscheidende bei Buße ist, das griechische Wort ist Metanoia. Das bedeutet neu denken. Du erlebst deine Bedürftigkeit und dein alter Weg sagt, Karriere füllt es oder Partnerschaft oder was auch immer. Und jetzt sagst du, nein, ich kehre mich von diesen Lösungen ab. Ich drehe um. Ich wende mich zu den Lösungen, die Gott mir anbietet. Ich denke neu. Ich sag, früher, ich habe gedacht, das würde mich stillen und sättigen und das geben, was ich brauche. Und jetzt denke ich neu. Das ist, was mich sättigt und was mich stillt. Die Frau am Brunnen, die gesagt hat, okay, ja, aber wenn ich Mann 7, Mann 8 finde, der perfekte Prinz Charming, dann fühle ich das, was ich brauche. Und Jesus sagt, nein, ich habe Wasser für dich, was dich sättigt. Willst du das? In dem Augenblick, wo sie diese Bedürftigkeit sich eingesteht und sagt, okay, ich lass das gut sein. Ich will das von dir haben, dieses Wasser. In dem Augenblick ist sie bereit und kann sie von Gott empfangen. Und wir beenden das mit 2 kurzen Psalmworten. Das eine steht in Psalm 34. Im Psalm 34, 19, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Wenn du diese Bedürftigkeit in deinem Herzen wahrnimmst und die zulässt, sagst, ja, ich merke, da sind Dinge nicht in Ordnung. Ich merke, da ist ein Mangel in mir. Dann ist der Herr dir ganz nah. Der dreht sich da nicht ab, der ist da nicht schockiert, ganz im Gegenteil. Er ist ja der Erlöser. Er will, dass wir zerbrochen sind. Er ist ja, wir brauchen Erlösung. Wir haben die Lösung nicht innerhalb von unseren Möglichkeiten. Wir brauchen Erlösung an diesen Punkten. Wir brauchen es, dass er das in uns stillt. Und wenn wir diese Zerbrochenheit vor Gott kommunizieren, wo auch immer das ist, vielleicht fühlst du dich nicht wertvoll, vielleicht nicht schön, vielleicht nicht wichtig, vielleicht glaubst du nicht an dich, vielleicht, egal was, du weißt, was es ist. Wenn du in Zerbrochenheit vor Gott kommst, dann heißt es in Psalm 147, 3, er heilt die zerbrochenen Herzen sind, und er verbindet ihre Wunden. Ausgießung vom Heiligen Geist bedeutet, dass Gott zu uns kommt mit seiner Liebe und uns fluten möchte. Er möchte uns ein Wasser geben, was die Stellen in uns, die nicht satt sind, die dürr sind, sättigt. Damit er diese Punkte aber sättigen kann. Du kannst seit 10 Jahren mit Gott unterwegs sein und voller dürrer Stellen sein. Wenn du diese dürren Stellen gesättigt haben möchtest von Gott, ist es wichtig, dass du neu denkst, dass du ehrlich dir vom Heiligen Geist zeigen lässt, mit was füllst du das eigentlich? Darf Gott diese Stellen berühren oder füllst du sie, indem du sehr alternativ oder sehr hip bist? Was hast du gewählt, damit diese dürren Stellen kaschiert sind, aber du merkst, nichts verändert sich? Und wenn du das erkennst und hier neu denkst, dann kann der Heilige Geist diese dürren Stellen zu bewässerten Gärten machen. Amen. Lass uns kurz aufstehen. René, wenn du nochmal kommen möchtest. Hat mir irgendjemand einen Kaugummi zufällig? Ja, nee, hab schon. Danke. Was wir gerade vorhin gesagt haben, das Ganze, was wir auch im Gottesdienst machen, es soll nicht eine Informationsveranstaltung sein, sondern es soll wirklich, wir wollen von Gott hören, wir wollen auf Gott reagieren. Ich würde euch bitten, dass ihr kurz mit aufsteht und dass wir einfach Gott eine Antwort geben an diesen Punkten. Ich kann es gerne anfangen zu spielen. Einfach. Und zwar auf diese zwei Sachen. Wir beginnen mit dem, was wir gerade so zuletzt gehört haben. Schaut einfach mal euer Leben an, wo ihr eine Bedürftigkeit habt. Und wenn ihr merkt, es gibt einen Punkt, wo ihr merkt, hey, ich fülle diesen Mangel, ich suche das in der Partnerschaft, ich suche das in Erfolg, ich suche das in Sexualität, in Aussehen, in was auch immer. Wenn du merkst, du hast so eine Sache, dann bring die doch einfach vor Gott und sag, Gott, ich merke, dass dieses Wasser, was ich gewählt habe, dass es nichts satt macht in mir, dass es nichts verändert und dass es nicht das ist, was du für mich hast. Spiel ruhig ein bisschen lauter. Sag das mal zu Gott. Seid mal ehrlich an diesen Stellen mit Gott. Herr, ich danke dir, dass du uns ein Wasser anbietest. Herr, dass du was anbietest, was uns tief sättigen soll und tief satt machen soll. Und ich danke dir, dass wir so dein Herz sehen bei dieser Frau. Du klagst sie nicht an, du verdammst sie nicht dafür, dass sie in diesen Dingen lebt, sondern du gehst auf ihr Herz ein. Du sagst, ich weiß genau, warum du das tust. Ich weiß genau, warum du versuchst, in Partnerschaft, in Erfolg, in Karriere, in Aussehen, in Sexualität, in verschiedenen Dingen diesen Mangel zu füllen. Ich sehe den Mangel, der in deinem Herzen ist. Und ich habe ein Wasser für dich, was dich tief sättigen möchte. Wenn dich das betrifft, bring das vor Gott und sag Gott jetzt oder auch zu Hause, dass du das nicht möchtest. Sag ihm, dass du neu denken möchtest, dass du anders denken möchtest, dass du das haben möchtest, was er zu geben hat. Herr, wir erkennen an, dass das Wasser, was du zu geben hast, dein Heiligen Geist, du hast gesagt, das ist ein Bild für den Heiligen Geist, dass wenn er kommt, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, dass er diese tiefsten Punkte in unserem Herzen sättigt und stillt. Und wir sagen, wir wollen das. Herr, wir wollen das Wasser, was du zu geben hast, was eine Quelle wird in uns zuallererst, die uns zu einem bewässerten Garten macht und in einem zweiten Schritt dann aus uns rausfließt, voller Leben, zu anderen hin. Aber Herr, als erstes muss es uns erfüllen und wir sagen, dass wir das wollen. Herr, ich bete für die ganze Gemeinde, für uns, die heute hier sind, aber auch für die ganzen, die unterwegs sind, die heute nicht da sein können. Herr, dass wir erleben, wie du uns die Dinge aus der Hand nimmst, wie du uns darauf hinweist, wo wir andere Sachen gewählt haben, um uns zu sättigen. Wo wir andere Dinge gewählt haben, um uns irgendwie geborgen zu fühlen, um uns sicher zu fühlen, um uns geliebt zu fühlen oder wertvoll zu fühlen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du einfach kommst und uns überführst, dass du uns zeigst, wo das der Fall ist. Und ich danke dir, dass du sowas machst mit Liebe und nicht mit Verdammnis. Und Heiliger Geist, ich danke dir auch, dass wir gehört haben, dass die Haltung gegenüber dir, dass die richtige nicht ist, dass wir sagen, naja, wenn du willst, kannst du kommen. Sondern dass wir dir nachjagen, dass wir Hunger haben sollen nach dir. Und lass uns wirklich das Gott kommunizieren für unser persönliches Leben, aber auch für die Gemeinde, dass wir ihn haben wollen in unserer Mitte. Macht so euren Mund auf, lass uns das Gott sagen. Lass sagen, Gott, komm, komm in unsere Mitte, komm in unser Leben. Wir begehren dieses Meer von dir. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir im Augenblick haben. Wir danken dir für alles, was wir sehen, für alles, wo wir dich erleben, wo wir deine Stimme hören, wo du uns führst. Wo du Dinge in unserem Herzen stillst, aber wir sind nicht zufrieden mit dem. Macht euren Mund auf, sagt es zu Gott, ladet Gott ein, so in die Gemeinde. Lasst uns das Gott sagen. Die Gemeinde besteht aus lebendigen Steinen, dass wir sagen, Gott, komm mit diesen Dingen zu uns.
Komm und gieß dich aus in unsere Mitte. Komm mit mehr von dir. Komm mit dem, was du zu geben hast. Herr, du hast gesagt in Apostelgeschichte, dass sie nicht weggehen sollen, bevor sie das nicht empfangen haben. Herr, die Sommersaison kommt und wir wollen sehen dieses Jahr, wie du dich bewegst in den Straßen, in den Parks, wie du mächtige Dinge tust. Aber Herr, die vergangenen Jahre, das war gut, da waren gute Dinge. Aber Herr, da ist doch mehr. Herr, wir wollen nicht rausgehen, ohne dass wir dieses Mehr haben. Herr, wir wollen nicht das Gleiche machen wie die vergangenen Jahre, sondern wir wollen dieses Mehr von dir. Herr, wir hören, was du an anderen Stellen tust. Wir sagen, wir wollen dieses Mehr auch in unserer Mitte. Ich bitte euch so, steigt auf diese Sache so ein. Wir wollen als Gemeinde nicht richtig erscheinen, sondern wir wollen als Gemeinde leidenschaftlich mit Gott gehen. Egal, wie das aussehen mag. Egal, ob das zeitgemäß ist oder politisch korrekt, ob das reinpasst. Also wir wollen Leidenschaft für Gott haben. Lass uns darauf noch reagieren. Lass uns die Stimme irgendwie erheben. Lass uns Gott was zusingen. Lass uns einfach Gott antworten. Lass uns nicht einfach so das bejahen, sondern lass uns da reingehen noch.
Oh, how you love us. Oh, how you love us. How he loves us so.
Herr, wir beten, dass du einfach kommst mit mehr von dieser Liebe. Diese Liebe, die wirklich, die ist nicht kitschig, die ist nicht schmalzig, die ist einfach frei, die ist erfüllend, die bringt Frieden, die bringt Durchbrüche, die bringt Herrlichkeit, die bringt Aufbruch, die bringt Kreativität, die bringt Dynamik. Herr, das ist nichts Kitschiges und Schmalziges, sondern das ist volle Leben. Herr, gieß diese Liebe aus, gieß dich aus in unsere Mitte.
Schon gut. Oh, how he loves us, how he loves us so. Oh, how he loves us so. Oh, how he loves us, how he loves us. You love us, oh, how he loved us, oh, how he loved us, how he loved us so. Who gives us, thine guise, Father, gives us. Dein Geist, Vater, gieß aus. Dein Geist, Vater, gieß. Oh, gieß aus. Dein Geist, Vater, gieß aus. Dein Geist, Vater, gieß aus. Dein Geist, Vater, gieß.
Herr Gott, wir danken dir, dass du deinen Geist ausgießen möchtest in unserer Mitte. Wir danken dir für das, was ist. Weil wir danken dir für das Meer, was kommt. Und ich bete auch für diese Gnade, dass du diesen Hunger in uns schürst. Dass wir mit allem, was wir sehen, verzehren, uns wirklich verzehren nach dir. Und Herr, wir halten fest an dem, was du gesagt hast. Wir danken dir für das, was du tust. Wir beten, dass diese Woche voll ist mit dir, mit deiner Gemeinschaft im Alltag, da wo wir sind, dass wir dich hören, spektakulär und unspektakulär, dass du mit uns gehst. Dafür danken wir dir, dass du da bist, mit deiner Führung, mit deiner Richtung, mit dem, was du geben möchtest. Herr, ich bete, dass du jedem nachgehst, dass du die Mutlosen, dass du ihnen Mut gibst, dass du den Traurigen Freude gibst, dass du Hoffnungslosen neue Hoffnung gibst, dass du die Starken Stärke machst, dass du die, die fröhlich sind, dass du sie noch mehr erquickst mit dir, Herr. Ich danke, dass du weißt, was jeder Einzelne braucht. Und wir beten, dass du allen nachgehst, allen, die heute hier sind und allen, die nicht da sind. Und Herr, wir legen die Woche in deine Hände. Du bist der Gott allen Trostes. Du bist der Gott, der uns schützt, der seine Engel um uns herum stellt. Und seid gesegnet so im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dass ihr so Gottes Gemeinschaft erlebt. Und was wir machen, ist einfach, wenn ihr wollt, ihr könnt wie immer nach vorne kommen. Wir beten noch. Wir beten, was auch immer euch betrifft, für Gesundheit, für körperliche Dinge. Wenn ihr merkt, diese Sehnsucht, wenn ihr noch was vor Gott bekennen wollt, egal was ist, ihr könnt gerne nach vorne kommen. Ihr könnt gerne rausgehen und einfach Kaffee oder Tee trinken. Was super wäre, wir geben diese Liste noch rum. Es geht darum, was wir gesagt haben am Anfang, da waren noch nicht alle da, dass die Frage öfters aufkam, nochmal wegen Mitgliedschaft. Die Frage ist, wir wollen nochmal so ein Mitgliedertreffen machen, so ein Infotreffen, was es bedeutet, wenn man Teil der Gemeinde wird. Wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt bitte kurz euren Namen drauf und ob ihr Dienstag oder Mittwochabend könnt, damit wir das gut planen können. Also gebt einfach, das ist super, wenn ihr das noch kurz draufschreibt, entweder jetzt hier oder draußen. Super. Ansonsten eine schöne Woche.